Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zu Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser, der 51. Folge, ist Janina Mütze unser Gast. Sie ist Gründerin der erfolgreichen Online-Meinungsforschungsplattform Sivay und sie ist gefragte Kommentatorin zu gesellschaftlichen und politischen Themen in verschiedenen Medien. Hallo Janina, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich.
Ich bin schon gespannt, was du uns an Werten bzw. Gegenständen mitgebracht hast. Mit was magst du denn loslegen?
Tja, ich habe natürlich drei Gegenstände mitgebracht. So war die Aufgabe gestellt. Und ich glaube, am besten funktionieren sie miteinander. Und wir sind eigentlich sehr frei darin, mit welchem wir starten. Wir können ja mal ganz mit dem Reisepass anfangen.
Ein Reisepass, okay, deinen eigenen wahrscheinlich.
Genau. Ich habe jetzt keine sensiblen Fotos geteilt, sondern einfach nur quasi die Hülle meines Reisepasses.
Mhm. Und was bedeutet der für dich?
Das ist naheliegend und vielleicht etwas zu banal, aber für mich ist der Reisepass ein Zeichen für große Freiheit. Ich glaube, meinen ersten Reisepass habe ich mit 18 erst ausstellen lassen, um damals dann das erste Mal aus der EU rauszufliegen. Vorher habe ich nie einen gebraucht. Und das ist für mich einfach ein großes Privileg geworden, reisen zu können, die Welt entdecken zu können. Und das eine ist ja, dass man sich so etwas persönlich erarbeitet, indem man vielleicht arbeitet, mehr Geld verdient, sich das leisten kann. Das war bei mir dann auch tatsächlich so die Jugend und die 20er Jahre. Das war eine Zeit, in der auch Fliegen irgendwie viel günstiger geworden ist. Aber es ist auch für mich persönlich durch die ganze politischen Geschehnisse und durch das, was in den letzten Jahren an sich an Stapelkrisen, geopolitischen Krisen entwickelt hat, nochmal deutlicher geworden, was für ein Privileg dieser deutsche Reisepass ist und wie glücklich man sich schätzen kann, frei zu sein, um zu reisen, zu existieren, so sein zu wollen, wie man möchte. Also irgendwie für mich schwingt in diesem Reisepass sehr viel mit an Freiheit. Und ich glaube, der deutsche Reisepass gehört ja auch zu den privilegiertesten der Welt, glaube ich, mit dem schwedischen zusammen oder so.
Ja, absolut, absolut. Und diese Freiheit, wie hast du die ausgenutzt? Was war deine erste Reise, die du gemacht hast mit 18? Wohin bist du geflogen?
Ich glaube, genau. Also eine erste Reise ging nach New York zu Freunden oder Freunden von Freunden, wo man dann irgendwie im WG-Zimmer auf der Matratze oder auf der Luftmatratze noch geschlafen hat. Das habe ich ein paar Mal wiederholt in unterschiedlichsten Konstellationen. Und ich war, nachdem ich meinen Bachelor in Berlin gemacht habe, war ich dann mal mehrere Wochen mit Freunden auch in Mittelamerika reisen. Das war für mich so, glaube ich, so die Reise, die zum ersten Mal sich wirklich nach Freiheit reisen, nicht wissen, wo man morgen weitermacht, wie man weiter durchs Land reist. So hat sich das zum ersten Mal wirklich frei angefühlt. Genau, und es folgten aber auch noch weitere Reisen. Irgendwann später mit Firma, mit Kind und Familie und Verantwortung geht es dann wieder so ein bisschen zurück in den geordneteren Rahmen, dass man das irgendwie die Zeit, der Zeithorizont am Anfang der Reise sehr klar ist, wie lange man weg ist. Ne? Meistens 2 oder 3 Wochen und nicht mehr man schaut mal, wie lange man Lust hat. Aber trotzdem ist, glaube ich, gilt all das, was ich vorher gesagt habe, dieses Reisen können, ist schon absurd, wenn man sich anschaut, wie es anderen Menschen in anderen Ländern geht aktuell.
Ja, das ist richtig. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass nur wenn man dieses Privileg auch nutzt, dass es dann so richtig klar wird, was man für ein Privileg hat. Ne? Und auch zu wissen, was es für ein Privileg ist, in diesem Land zu leben, selbst wenn man nicht reist.
Das stimmt.
Oder?
Das stimmt, ja. Ja, genau. Also ich glaube, man hat ja über Angela Merkel gesagt, sie hat lange die Probleme aus dem Land oder von der Bevölkerung ferngehalten. Und wir sehen das auch in den Daten, die wir erheben, sehr deutlich, dass das Bewusstsein für die Krisen, die näher kommen oder näher kommen zu scheinen, dass das gestiegen ist in der Bevölkerung, ne? Dass irgendwie die Zuversicht im Land gesunken ist, dass die Menschen ein dominierendes Gefühl der Unsicherheit miteinander verbindet, sie Sorge haben vor mehr Spaltung, vor unlösbaren globalen Problemen. Und ihnen da so ein bisschen die Sorge bleibt, dass es da einfach auf keine Antworten gibt oder niemand in der Lage ist, diese Probleme zu lösen. Und von daher glaube ich schon, dass das insgesamt gerade in der Gesellschaft spürbarer wird, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, ja.
Aber das ist ja auch so. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist es schlimm, dass wir das jetzt besser begreifen oder es ist einfach realistischer, ist natürlich nicht schön, aber
nee, also ist so, ne? Genau, ich glaube nicht, dass es schlimm ist, dass man das begreift. Eine gewisse Dringlichkeit muss man ja auch spüren, um überhaupt ins Handeln zu kommen. Von daher ist das sicherlich sehr richtig. Ich glaube, wichtig wäre nur, dass man aus dieser Schockstarre rauskommt. Die Gleichzeitigkeit der Probleme, diese Stapelkrisen, die Probleme wechseln sich nicht ab, sondern es kommt immer noch eins oben drauf. Und am Ende verharrt man irgendwie ein Tier, was unter Schock steht. Das ist ein Problem. Also ich denke, wir müssen ins Handeln kommen und es braucht, was ich wahrnehme, ist, dass es einfach auch ein bisschen an einer Vision fehlt, wohin wir uns eigentlich alle verändern wollen als Land. Also es wird sehr viel Veränderungsdruck gespürt und irgendwie Wachstumsschmerz oder Veränderungsschmerz wahrgenommen. Und warum machen wir das hier alles? Aber dieses Warum ist nicht geklärt. Also es ist, glaube ich, es gibt nicht ein klares Bild davon, wie diese Gesellschaft in 5 oder 10 Jahren aussehen soll und was eigentlich gemeinschaftliche Antworten sind, die man finden kann. Also ich glaube, an diesem Zukunftsnarrativ müssen wir noch etwas arbeiten.
Mal fast forward 15 Jahre, du bist Kanzlerin. Wie wäre deine Vision für das Land?
Also für mein persönliches Leben hoffe ich, dass ich dann nicht Kanzlerin bin. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Job, weiß ich nicht. Chapeau an alle, die den machen. Ich glaube, also mein stärkster Wunsch wäre, dass es uns wieder gelingt, Brücken zu bauen und ich verwende jetzt ein Wort und hoffe, dass ich mich da in kein Lager jetzt reinsetze, von diesen Kulturkampfdiskussionen loszukommen. Also Soziologen würden ja immer sagen, es gibt keine Polarisierung aktuell in unserer Gesellschaft, weil dafür gewisse Kriterien nicht erfüllt sind. Aber die Menschen in der Bevölkerung haben das Gefühl, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt auseinandergeht. Und ich glaube, wenn Gesellschaft und Gemeinschaft nicht mehr gespürt wird, dann wird es auch ganz, ganz schwierig, Probleme anzugehen oder an einer neuen Vision zu arbeiten. Das heißt, ich glaube, das ist etwas, so dieses, wo findet Gesellschaft eigentlich statt, wo findet ein Miteinander statt, das wäre das, was ich mir als erstes anschauen würde. Ich glaube, da guckt man natürlich immer gerne in die Politik und sagt, die Politik muss mal, aber ich denke, dass wir auch als Unternehmen da eine große Verantwortung haben, weil bei uns tagtäglich, jeden Tag Leute zusammenkommen, miteinander sprechen, sich austauschen. Da spielen sicherlich auch Vereine und andere Initiativen eine große Rolle, aber dieses Gemeinschaftliche, das müssen wir wieder finden. Und den Mut, auch wieder über Kompromisse, über Kontroversen zu schließen. Ja, ich glaube, dass der Eindruck in der Bevölkerung ist da, dass es schwieriger wird, noch einen gemeinsamen Konsens zu finden. Genau, und ich glaube, das ist auch ein Grund für fehlende Zuversicht aktuell.
Was ich so spannend an euren Daten finde, ist, dass ihr ganz oft sozusagen Realität und dann diese gefühlte Realität zusammenbringt. Und ihr habt mal eine Studie gemacht über die AfD und das Erstarken der AfD in Thüringen, war es gleich insbesondere. Und was ich so interessant fand, war, dass dieses Gefühl, das du jetzt gerade auch angesprochen hast, diese Unsicherheit, das Gefühl, Angst zu haben vor Dingen, nicht immer matcht mit dem, wie die Realität ist. Also es gibt da keine höhere Verbrechenszahlen oder so weiter. Das ist ja gerade angesprochen. Wie baut man denn da die Brücke sozusagen in diese gefühlte Realität? Ich finde das wahnsinnig schwierig, weil man diskutiert, also selbst wenn man dann ins Gespräch kommt, man diskutiert ja so auf der einen Seite die Fakten, aber auf der anderen Seite erreicht man mit Fakten die Leute ja vielleicht gar nicht, weil die auf einer ganz anderen Ebene unterwegs sind.
Also was wir oft sehen, ist, dass wenn wir vor Ort in die ganz persönliche Argumentation reingehen, in die persönliche was verändert mein Leben vor Ort, was verändert meinen Alltag signifikant, dass man dann eine andere Gesprächsbasis hat. Wir sehen das zum Beispiel beim Thema Energiewende. Das ist natürlich ein hochpolitisiertes Thema. Der Habeck will in unsere Heizungskeller und andere, die sagen, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Also es gibt an der Stelle auch nur noch Schwarz und Weiß. Und es wird eigentlich kaum noch über Fakten diskutiert, sondern über politische Meinungen, ein Gefühl, wie man zu dem Thema Energiewende steht. Wenn wir aber in Transformationsprojekte vor Ort reingehen, da gibt es eben auch Projekte in Sachsen, wo wirklich in Sachsen und Brandenburg und auch in anderen Ländern, wo wirklich massivst umgebaut wird, wo irgendwie ein Standort, ein Wirtschaftsstandort verändert wird, dann funktioniert das dann, wenn das damit verbunden ist, dass es um Arbeitsplätze und Zukunftsfähigkeit des Standortes und der Region geht. Mhm. Nicht unbedingt dadurch, dass man sagt, das sind erneuerbare Energien und die sind gut für unser Klima und für eine schöne grüne Welt. Ja. Also in dieses Konkrete reinkommen, das hilft eigentlich immer. Der Eindruck ist an vielen Stellen entstanden, dass man zu sehr über die Menschen spricht und nicht mit ihnen und irgendwie auch ein bisschen an den eigenen Problemen vorbei. Das sehen wir dann, und das ist jetzt irgendwie kein, also das sehen wir tatsächlich überall in Deutschland, dass einfach die Themen, die Menschen gerade beschäftigen, andere sind als die, von denen sie glauben, dass die Regierung sich kümmert.
Ja, absolut. Jetzt hast du gerade auch vorher gesagt, du würdest nicht gerne Kanzlerin werden. Ich kann das total verstehen. Wir haben ja auch gerade gesehen, dass vor einiger Zeit ein Landrat zurückgetreten ist in einem Bundesland, weil er sich A, bedroht fühlt, aber B, weil er auch das Gefühl hatte, ich krieg nichts umgesetzt. Wie kriegen wir denn das wieder hin, dass Politik ein Job ist, den man super gerne macht? Man sagt, Mensch, das ist super, super wichtig. Eigentlich einer der wichtigsten Jobs in diesem Land, aber ich kenne wenige Leute, eigentlich fast gar keine, die sagen, boah, cool, will ich machen, das tue ich mir an, weil man kriegt ja so viel Druck ab von allen Seiten.
Ja, Druck, und das ist ja auch niemand dankbar für den Job, den man macht.
Ja, und dann kommt noch Social Media dazu, ne? Die dich überall, du bist ja immer beobachtet. Ne?
Ja, so. Ja, und es ist auch also ich glaube, selbst wenn man ein stinknormales Leben führt, ohne Skandale, ohne große Fehler gemacht zu haben im Leben, muss man Angst haben, davor in die Politik zu gehen, weil irgendetwas skandalisiert wird. Und da hat man natürlich auch als, man sieht das jetzt ja auch schon, dass gerade als Frau hat man da ja noch mehr Herausforderungen. Gerade heute hatte ich eine Berichterstattung gesehen über Fake News, über Annalena Baerbock, dass sie irgendwie regelmäßig Escorts bucht. Diese Artikel lassen sich alle nach Russland zurückführen. So, ich habe das jetzt heute nur einmal überflogen, bin nicht tiefer eingestiegen. Aber wir haben das ja bei vielen Frauen auch in politischen Spitzenämtern schon erlebt, auch gerade in den USA. Und das ist schon, also es ist heftig. Und man muss sich schon fragen, warum sollte man das tun? Wir müssen aber natürlich auch nicht alle irgendwie auf Bundeskanzlerinnen-Ebene einsteigen. Also Politik beginnt ja im Verein, im Ortsverband, in einer lokalen Initiative. Sie beginnt vielleicht auch im digitalen Raum, wo ich mich vernetzen kann. Und ich muss auch nicht in erster Reihe stehen. Aber Veränderung kann ja an ganz vielen Stellen passieren. Also ich glaube schon, also ich habe weniger Antworten drauf als eigentlich mehr eine Verstärkung des Problems. Ich glaube, dass Staat und auch funktionierender Staat nicht mehr in der gleichen Form erlebt wird wie noch vor einigen Jahren. Und das ist natürlich auch maximal demokratiegefährdend. Wenn ich das Gefühl habe, der Staat spielt auf Augenhöhe gar nicht mehr mit, sei es im Bereich GovTech, weil er nicht digitalisiert ist, die Prozesse nicht funktionieren in einer Art und Weise, wie ich sie verstehe. Aber auch im Sinne von Komplexität und so ein bisschen am Leben vorbei. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, was wir uns anschauen müssen. Also das, was man in jedem Unternehmen auch macht, sich fortlaufend Maintenance-Projekten zu widmen. Weil irgendwie sind wir hier overengineered, haben wir hier so viel Komplexität drin, müssen wir da ein bisschen entschlacken und so. Ich glaube, das ist etwas, was wir auf staatlichen, gesellschaftlichen Ebene auch machen müssen. Und das ist auf jeden Fall eine riesengroße Baustelle. kann ich jetzt Menschen dazu zwingen, sich in politische Ämter zu boxen? Nee, ne? Also das...
Ja, aber vielleicht kann man die Rahmenbedingungen versuchen zu verbessern. Du hast gerade Fake News angesprochen. Was ich mir erstaunlich finde, ist, dass wir gar nichts machen. Also Hassrede und all das ist so völlig akzeptiert, habe ich das Gefühl, wird einfach akzeptiert, ist so, muss man halt mit Leben, Punkt, und da entsteht ein total rechtsfreier Raum. Ja. Und wir kriegen es überhaupt nicht auf die Kette, das irgendwie auch nur zu zügeln.
Ja, ja, also es war tatsächlich auch, als ich mein Unternehmen Civil gegründet habe, das war die Gründungsidee letztendlich, dieses Problem, dass wir, dass Menschen im digitalen Raum Meinungen verbreiten, auch mit technischen Möglichkeiten Meinungen verstärkt werden, aber sie nicht unbedingt ein repräsentatives Abbild der Gesellschaft zeigen. Das war der Grund, weshalb wir es mit Civil gegründet haben und gesagt haben, wir müssen eigentlich, es gibt keinen Mangel an Meinungen im Internet oder an Informationen, wir müssen sie nur so kanalisieren und aggregieren, dass sie irgendwie ein sinnvolles oder ein Bild abgeben, was mit der Grundgesamtheit vergleichbar ist. Und das ist aber ja nur ein winzig kleiner Tropfen auf einem sehr, sehr großen heißen Stein, den wir da angegangen sind. Und das Problem ist bis heute massiv und es ist gewachsen ohne Ende. Und ja, auch mit finanziellen Mitteln nur anzugreifen, die aktuell kaum jemand aufbringt. Also es gibt natürlich tolle Initiativen von vielen Redaktionen, die mit Fake News, also die auf Fake News aufspringen, sie entlarven, da ein Fact-Checking machen, aber die haben nicht die gleiche Reichweite wie die Original, die Original-Fake News.
Absender.
Und, genau, und sie greifen auch ja nicht in die gleiche Bubble rein. Das ist ja auch häufig das Problem, dass diese Filterblasen so getrennt voneinander haben, dass jeder nur in seine Blase rein kommuniziert und wir das nicht aufgelöst kriegen.
Das stimmt. Ich glaube, wir können da noch wahnsinnig lange weiterreden. Aber du hast noch zwei weitere Gegenstände dabei. Ich bin ganz neugierig. Was hast du als zweites dabei?
Ja, ich, also als ich gefragt wurde, welche Gegenstände ich mitbringe, musste ich sofort an das Kuscheltier meines Sohns denken, weil ich das, also er ist im Kleinkindalter und ist wahnsinnig fixiert auf ein Kuscheltier, was er seit seiner Geburt hat. Und ich dachte mir, das ist aber zu persönlich aus seinem Leben. Deswegen habe ich jetzt einfach stellvertretend den Teddybär, den ich seit meinem zweiten Geburtstag habe, einmal abfotografiert, weil es mir jetzt nicht um das persönliche Leben meines Sohnes geht, sondern um diese, um den Wert dahinter und diese Sicherheit, die so ein kleines Tierchen, ein kleines Stofftierchen ausdrücken kann. Und das ist mir so durch die Geburt des Kindes nochmal, ist für mich einfach ein neuer Wert hinzugekommen. Der heißt irgendwie Sicherheit geben, Verantwortung übernehmen. Und das in einer, wir sind jetzt schon durch ein paar Problemfelder dieser Welt durchgegangen, in einer sehr herausfordernden gesellschaftlichen Lage, in der man ja selber auch als erwachsene Person ganz oft ein Gefühl von Unsicherheit und Herausforderung spürt. Ne? Und da in der gleichen Situation Halt zu geben und Komfort zu bieten, das ist zumindest eine meiner aktuellen Aufgaben. Und so bin ich auf dieses Kuscheltier gekommen und finde das ganz erstaunlich, wie viel Identifikation und Sicherheit so Kuscheltiere bieten können.
Das stimmt. Und auch dieses Urvertrauen, das Kinder noch haben, ja? Dieses ganz unbedarft noch sind, was ja was sehr, sehr Schönes ist.
Ja.
Und wie machst du das im Leben? Denn du hast ja schon, gerade schon die Unsicherheit beschrieben, in der die Kinder ja heutzutage aufwachsen. Wie viel Unsicherheit lässt du in das Kinderleben rein? Schirmst du deinen Sohn ganz ab oder wie machst du das?
Also er ist jetzt noch sehr klein, so dass ich mir diese Fragen noch nicht stelle mit ihm. Ich habe aber auch zwei Stieftöchter, die schon ein bisschen älter sind, so kurz vorm Teenie-Alter. Und die sind natürlich voll reingekommen in die Corona-Pandemie mit Homeschooling, in die Kriegsberichterstattungen der letzten Jahre, ne, von Kriegen, die näher gekommen sind. Die auch wahrscheinlich auch in ihrem Patchwork-Elternkonstellation verschiedenste berufliche Veränderungsprozesse mitbekommen haben. Wo ich schon merke, wow, das ist irgendwie viel, was so kleine, auch noch Kinder irgendwie in wenigen Jahren mitkriegen. Es macht natürlich einen Unterschied, ob man selbst die leibliche Mama ist oder die Bonusmama. Ich neige dazu, Menschen immer schnell in Verantwortung zu nehmen und sie auch schnell als ja, mit ihnen sehr transparent und ehrlich umzugehen. Und muss, also genau, und finde es irgendwie auch wichtig, dass Kinder verstehen, was um sie herum passiert, natürlich in einer Art und Weise, die so aufbereitet ist, dass sie die Kinder nicht völlig verunsichert stehen lässt, mhm, und irgendwie auch eine Sicherheit an ein paar Stellen gibt, wo man sie vielleicht geben kann und noch ein bisschen heile Welt quasi im eigenen Haushalt auch zeigen kann. Aber es ist natürlich, es ist schwer, also weil natürlich auch an die Kinder auch schon in der Grundschule viel Informationen herangetragen werden, Geschichten von Geflüchteten ganz spürbar werden, mhm, weil die Kinder dann selber Spendenaktionen machen oder wir vielleicht bei uns zu Hause auch jemanden mit aufnehmen und man automatisch einfach an verschiedene Lebenswelten rangeführt wird. Ja.
Ja, absolut. Ich frage mich manchmal, wie wir das schaffen, als Gesellschaft resilienter zu werden, weil darum geht's im Endeffekt, dass wir uns selber unsere Teddybär-Comfortzone irgendwo schaffen, oder?
Ja, und uns diese Gleichzeitigkeit erlauben, ne? Also auch eine Freundin, die als Menschenrechtsaktivistin aktiv ist, bei der ich immer das Gefühl habe, die rechtfertigt sich ganz stark dafür, wenn sie mal Spaß hat oder wenn sie mal ausgeht oder wenn, aber das muss ja sein. Also man kann, also das ist ja unmöglich, sich dem Leid der Welt 24/7 hinzugeben und das daran zerbricht ja jeder. Deswegen ist so diese Gleichzeitigkeit bei völliger Absurdität ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, ist richtig. Und wie werden wir resilienter? Also ich habe das Gefühl, nämlich wir haben es vorher schon ein bisschen mit angegriffen. Manchmal hat man doch den Eindruck, unser Diskurs wird zu viel gereizter. Alles sind irgendwie sofort auf 180, oder? Geht dir das auch so? Wie guckst du drauf? Oder gibt es vielleicht sogar Zahlen, die ihr da habt?
Ja, naja, wir sehen das schon, dass die Erschöpfung zugenommen hat, die gefühlte Erschöpfung. Mhm. Ne? Und das ist auch dieses, was ich eingangs auch gesagt habe, die gefühlte Unsicherheit, die fehlende Zuversicht, was damit zu tun hat, dass man einfach diese Probleme der letzten Jahre immer mehr aufgenommen hat und es keine Phase der Pause gab, der Erholung. Und ich denke dann auch, wenn so viel auf einmal über einen reinprasselt, dann muss es irgendwie ein Ziel geben, auf das man hinarbeitet. Und es muss irgendwie mal Raum da sein, um durchzuatmen. Und wenn es auch der Raum ist, den man dann irgendwie sich für nächstes Jahr vornimmt, aber irgendwann muss der mal kommen, sonst brennt man über lange Sicht aus. Und das scheint gerade in der Gesellschaft zu fehlen. Und das nimmt man ja auch politisch sehr ernst. Man hat ja auch versucht, jetzt zur EM so ein bisschen ein Gemeinschaftsgefühl zu produzieren.
Ja. Ja, ja.
Und man merkt es dann natürlich auch, jetzt bei den Olympischen Spielen hat man das sehr klar gemerkt, wie viele sich auch auf diese Sportereignisse freuen und auch ein bisschen die Auszeit und die Sommerzeit versuchen zu genießen. Ja, aber ich glaube, und das wird sicherlich irgendwann kommen, also es werden Akteure wieder auch in Erscheinung treten, auch, denke ich, in der Politik, die auch so ein bisschen Hoffnung wieder ausstrahlen. Ich glaube, ich kann jetzt gar nicht sagen, wer das sein wird, aber ich denke, das ist aber nach so einer langen Phase, in der man das Gefühl hat, das fehlt so etwas, aber es wird kommen, ja, und irgendwer wird erscheinen. Das ist ja auch im US-Wahlkampf ganz spannend gewesen. Man hat ja irgendwie auch schon gedacht, okay, das Lied ist gesungen mit Biden und Trump und dann unabhängig davon, wie die Wahl ausgehen wird mit Kamala Harris, aber es ist wieder eine Veränderung drin, es ist wieder eine Bewegung drin, in der viele Menschen sagen, ach, jetzt lohnt es sich ja doch nochmal wieder an etwas zuversichtlich zu sein und daran zu glauben, dass diese Demokratie so weiterläuft, wie ich mir das vielleicht wünsche. Also ich glaube, das wird passieren, aber es fehlt gerade etwas, ja.
Wenn wir nochmal zur Demokratie schwenken, weil du es gerade gesagt hast, wie optimistisch bist du denn für Deutschland? Es gibt ja viele Stimmen, die immer sagen, die Demokratie ist jetzt schon in Gefahr. Andere sagen, das ist übertrieben. Wie guckst du da drauf?
Naja, wir sind ja mit dem Populismus im eigenen Land sehr spät dran, eigentlich vergleichsweise auch zu anderen europäischen Ländern, erst recht zu dem, was wir auch weltweit sehen. Und das hat bestimmt viel mit der deutschen Geschichte zu tun, dass wir da ein Stück weit länger gebraucht haben, um wieder in diesen diesen Populismus wieder so zuzulassen und auch extreme Positionen auf eine größere Bühne zu geben. Aber allgemein muss man sagen, es ist ein Trend und der ist aber auch nicht linear. Also es gibt ja auch, es ist ja auch nicht so, dass wenn einmal Trump an der Macht war, er jetzt für immer bleiben wird, sondern es, wir haben dann immer noch eine Chance, auch andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen und uns für die Demokratie einzusetzen. Und es ist nur, der Kampf für die Demokratie wird härter. Ne? Und das ist, und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass der Mehrwert von einer funktionierenden Gesellschaft, einem funktionierenden staatlichen System nicht mehr so greifbar ist für viele Menschen, weil sich vielleicht einfach der Ort, an dem sie sich aufhalten, stark verschoben hat, hin in den digitalen Raum, in dem man eben die Gesellschaft in seiner Breite nicht mehr oder in ihrer Breite nicht mehr so spürt, sondern mehr eben in seinen eigenen Filterblasen unterwegs ist. Ja, also ein großes, breites Feld. Ich glaube,
stimmt.
Es ist ernst, aber es ist jetzt kein Moment, um zu sagen, wir geben auf und es geht jetzt nur in eine Richtung. Also im Gegenteil, ich glaube, man kann da in vielen Nationen sehen, dass es immer wieder ein Vor und ein Zurück ist und dass es sich lohnt, also ja, sich einzusetzen.
Ja. Ja, das stimmt. Dann sind wir mal gespannt, was bei uns bei der nächsten Wahl, im nächsten Wahlkampf dann noch alles so passiert. Genau, du hast uns noch einen dritten Gegenstand mitgebracht. Was hast du dabei?
Genau, ich habe noch einen dritten Gegenstand mitgebracht und das ist der legendäre Civey-Hoodie, also ein Kapuzenpulli mit unserem Firmenlogo drauf.
Deine ist blau, sind die alle blau?
Ja, ich habe es auf dem Foto auch gesehen, dass es blau wirkt. Es ist eigentlich lila und hat mich direkt an die Bundestag, so an die Sitze im Reichstag, im Bundestag erinnert, die ja auch irgendwie in diesem, je nachdem wie das Licht drauf fällt, eine unterschiedliche Farbe haben. Aber genau, also daran war es nie angelehnt, sondern es ist eigentlich lila. Das ist genau, das ist die Farbe, die Civey-Farbe. Und es gibt diese Pullis aber auch in anderen Farben. Sie haben nur irgendwie einen wahnsinnigen Stellenwert für unsere Kolleginnen und Kollegen bekommen. Also jeder und jede, die hier anfängt zu arbeiten, fragt als allererstes, wann sie ihren Hoodie bekommt. Und die gibt es in der Regel zu Weihnachten. Das sind dann Weihnachtsgeschenke. Und dann gibt es halt manche, die haben schon irgendwie 8 Hoodies zu Hause, weil sie lange bei uns arbeiten. Mhm. Und andere, die warten dann 11 Monate darauf, bis sie endlich einen bekommen. Und ich will es jetzt nicht mit dem Kuscheltier vergleichen, aber irgendwie haben wir einfach mit der eigenen Firma ja auch was aufgebaut, was für viele auch identitätsstiftend ist und was mir persönlich natürlich auch ganz viel, also für mich persönlich sehr identitätsstiftend ist. Und jetzt sind wir mit Sicherheit nicht die einzige Firma, die einen Hoodie hat, aber irgendwie ist es gut, dass wir einen haben und dass der einen so ein bisschen so dieses Gemeinschaftliche auch ausstrahlt.
Und habt ihr den wirklich dann auch an im Büro oder ist das was man sich an die Wand hängt eher als Deko?
Ja. Nee. Also jetzt in dem Moment, wo wir gerade telefonieren, sind es draußen 30 Grad, deswegen
genau,
trägt
da stellt sich
niemand,
die Frage.
Aber der hat der wird viel getragen und von den Kollegen deutlich mehr als von mir. Ich bin ja oft als Aushängeschild für Civey unterwegs, deswegen fühle ich mich dann manchmal, also gerade wenn ich Zug fahre oder wenn ich unterwegs bin, freue ich mich dann, wenn ich ihn dann nicht anhabe und so ein bisschen mehr in meiner eigenen Welt versinken kann. Aber zu Hause trage ich ihn persönlich sehr viel und die Kollegen auch viel hier im Büro, ja.
Das spricht ja auch so ein bisschen das Thema Team an, oder? Wie schafft man das, so eine schöne oder so eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der sich die Leute dann auch wohlfühlen, wo sie gerne den Hoodie tragen?
Ich glaube, das geht vor allem dadurch, dass man einfach sehr, sehr echt bleibt und sehr stark bei sich selbst. Und wir sind schon eine kleine Nerdbude. So, das gibt sicherlich andere Teams, die schneller sich durchprofessionalisieren. Und wir sind uns, glaube ich, selbst, also mein Mitgründer und ich, wir haben ja vor knapp 10 Jahren zusammen gegründet und wir sind immer noch zusammen in der Geschäftsführung und Tag ein, Tag aus arbeiten wir hier mit den Leuten zusammen. Und sicherlich gab es auch in den letzten Jahren viel Fluktuation, aber da ist schon einfach ein Kern an Menschen dabei, der so diese Kultur sehr gerne weiterträgt und hier auch einfach wegen der Kultur und wegen der Werte, für die wir als Team stehen, gerne bei uns bleibt. So, und das, weiß ich nicht, ist für uns, glaube ich, dadurch, dass es uns irgendwie so wichtig ist, auch in einer Firma zu arbeiten, in der wir uns wohlfühlen, haben wir da sehr viel kulturelle Bedrohung einfach nie zugelassen.
Und macht ihr bestimmte Dinge, wo du sagst, das ist so die Civey-Kultur? Keine Ahnung, es gibt immer Obst oder ihr habt bestimmte Team-Events oder was macht ihr da? Was ist euer Trick oder euer Hack?
Also Es gibt eine Siebträger-Kaffeemaschine und es gibt einen Obstkorb. Genau, es gibt so das mal gut. Genau, und ich glaube, also diese Kaffeemaschine sollte mal durch einen Vollautomaten ausgetauscht werden. Da habe ich zum ersten Mal erlebt, dass ich hier fast einen Betriebsrat gegründet hätte, was einfach in einem Tech-Unternehmen mit unter 100 Mitarbeitern ungewöhnlich ist. Wäre auch erlaubt gewesen natürlich, aber also das hat die Reaktion ausgeführt. Und wir haben tatsächlich auch schon mal uns wir waren mal so ein bisschen von unserer feindlichen Übernahme bedroht und da gab es dann auch schon mal dann irgendwie eine Investorin, die sagte so, wenn sie hier kommt, dann muss auf jeden Fall die Kaffeemaschine raus. So, das geht nicht, dass die Mitarbeiter hier so. Und also das heißt, also sowas könnte man es festmachen, aber das ist ja immer auch ein bisschen zu banal zu sagen, der Obstkorb, das ist die moderne Unternehmenskultur. Ich glaube, es gibt so zwei große Events, die schon einfach heilig sind. Das ist die Weihnachtsfeier, die schon immer sehr wichtig ist am Ende vom Jahr. Ich glaube, das ist in vielen Firmen so, aber gerade in so einem schnell wachsenden Tech-Unternehmen, wo auch immer ein gewisser Druck da ist, auch viel Veränderung fortlaufend da ist, ist das irgendwie ein Wahnsinn. So dieser Abschluss des Jahres immer wahnsinnig wichtig. Und wir haben im Sommer eine Tradition, die nennt sich Wandertag. Also auch bei einem Team, was zur Hälfte nicht mal Deutsch spricht oder sehr international aufgestellt ist, heißt das bei uns Wandertag. So, und da wandern wir im Zweifel auch nur durch den Berliner Park oder fahren irgendwie die Spree runter auf dem Boot und machen dann irgendwo Party. Aber das ist irgendwie wichtig. Und zu dem, was so eine Arbeitskultur wirklich prägt, setzen wir einfach auf sehr viel Kommunikation auf Augenhöhe, auf einen sehr transparenten Umgang miteinander. Wir haben einmal die Woche auch seit Gründungsbeginn Team-Meetings, in denen jeweils unterschiedliche Teams den Fortschritt ihrer Arbeit vorstellen, erklären, woran sie gerade sitzen, wir ein kurzes Strategie-Update geben. Das sind manchmal, ne, manchmal fällt es aus, manchmal sind es 5 Minuten, manchmal sind es 20 Minuten, aber wo wir wirklich nach wie vor noch vom ganzen Team eigentlich erwarten, dass sie wissen, wo es lang geht und was die Ziele sind und wo wir gerade stehen. Also das ist uns total wichtig. Und ich glaube, das führt auch zu so einer starken Identifikation, wie wir sie einfach im Team erleben.
Das klingt doch super. Also hier mit Siebdruckmaschine und Wandertag, es klingt nach einem coolen Identifikationsobjekten, aber dahinter steckt natürlich mehr. Klasse, Janina. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Ich fand es ja sehr spannend.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch.
Das war die 51. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Rebecca Strieder. Postproduktion Leander Niederlechner. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.